NDR1-Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
In Heikendorf bei Kiel aufgewachsen und inzwischen als Musiker auf der ganzen Welt unterwegs. Marco Möller sitzt nicht nur im Schellfischposten bei Ina Müller am Schlagzeug, sondern spielt mit seiner Band auch die großen Festivals in Europa und in Amerika. Wir reden über die Faszination Schlagzeug und wie man im Herzen vielleicht auch immer noch Nordlicht bleibt. Ich bin Doreen Pelz. Herzlich willkommen, Marco Möller.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung und die außerordentliche Anmoderation.
Ja.
Vielen Dank. Wow.
Genau, wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir du zueinander sagen.
Sehr gerne.
Ich freue mich sehr, sehr, sehr über dieses Gespräch, weil ich freue mich auch immer, wenn man über Musik reden kann und mit Musikern sprechen kann. Und wir fangen ganz am Anfang an, sozusagen.
Okay.
Wir gucken zurück nach Heikendorf. Wann genau, in wie vielen Jahren ging es denn irgendwie los mit der Musik? Was ist so deine erste Erinnerung von dir selbst, die du mit Musik in Verbindung bringst?
Das ging bei mir eigentlich schon recht früh los. Sehr früh. Meine erste Erinnerung, die ich mit Musik assoziiere und verknüpfe, ist, dass ich als ganz kleines Baby, muss ich noch gewesen sein, meine Mama auf dem Schoß war und ja, wurden Weihnachtslieder gehört. Das war die erste Assoziation. Und es hat mich total berührt. Und ich konnte gar nicht sagen, warum. Gab damals sozusagen auf dieser Weihnachts-CD, die da im Haus immer lief, gab es den Little Drummer Boy, eine Version vom Little Drummer Boy.
Ah, das Lied kennt man.
Das kennt man. Mhm. Und dann gab es ein tolles Trommel-Intro. Und irgendwie hat mich das so fasziniert und so angezogen, dass ich meine Eltern immer wieder dazu genötigt habe, zurückzuspulen, weil ich dieses Trommel-Intro hören wollte.
Ja, glaube ich.
Und mein Papa hat dann irgendwann den Move gemacht und hat das auf einer Kassette immer dieses Intro
nur nacheinander aufgenommen.
Das habe ich mir stundenlang angehört,
okay, weil
es mich so geflasht hat.
Waren dann die Eltern tatsächlich auch so mutig genug, um zu sagen, okay, dem schenken wir jetzt sofort eine Trommel und ein Schlagzeug? Also weil, wenn Kinder Instrumente lernen, wir kennen das alle, ist das am Anfang bisschen süß, man verkneift sich vielleicht auch noch das Lachen, aber es kann auch nervig sein. Also war wirklich dann das Schlagzeug auch das erste Instrument, was du bekommen hast?
Tatsächlich nein. Über Umwege war es das, weil es gab im Haus eine Heimorgel. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, welche Marke das war. Und ich habe in erster Linie so mit einem Finger Weihnachtslieder, weil da sind wir wieder bei den Weihnachtsliedern, habe Weihnachtslieder nachgespielt, die Melodien von den Weihnachtsliedern.
Aber nicht immer nur einen Ton rhythmisch, sondern dann schon alle Töne mitgenommen.
Genau, und dann habe ich irgendwann, als ich mir diese Orgel mit meinem Finger immer diese Melodien mir rausgehört habe und nachgespielt habe, habe ich irgendwann entdeckt, dass es auf der linken Seite der Orgel so Tasten gab, die man umlegen konnte, wo Pop-Rock drauf stand oder Latin oder Jazz. Und das waren im Prinzip Rhythmen, die automatisch angingen.
Ja, wie beim Keyboard sozusagen auch, was es ja so vorprogrammierte Sounds gibt. Ja.
Genau, und dann habe ich irgendwann gedacht, ach Mensch, was passiert, wenn man diesen Schalter umlegt? Und dann habe ich das gemacht und ich habe dann einen Schlagzeugruf gehört. Und das hat mich dann wieder so angezogen, dass ich ganz oft einfach nur diesen Schalter umgelegt habe und mir das angehört habe, weil es mich so, einfach so angezogen hat schon immer.
Also ich finde ja, von allen Instrumenten, die es gibt, jedes Instrument hat seine Schwierigkeit, aber beim Schlagzeug muss man ja Hände und Füße machen alle was Unterschiedliches. In meinem Kopf funktioniert das nicht. Also ist das dann so ein angeborenes Talent? Ist das viel Übung? Wie wird man sozusagen dann richtig gut Schlagzeuger oder Schlagzeugerin?
Naja, man könnte davon oder man könnte meinen, sie machen was Unterschiedliches, aber sie machen koordiniert ja doch
irgendwie das Gleiche.
Irgendwie was zusammen. In rhythmischen Unterteilungen, mehr oder weniger. Ne? Insofern ist es sozusagen eigentlich, würde ich sagen, falsch, dass man komplett unterschiedliche Sachen macht mit jedem Gliedmaß, sondern das hängt ja alles zusammen. Und man versucht so durch Übung nach und nach das zu kontrollieren, dass die Gliedmaßen eben zusammen kontrolliert nach einem bestimmten Plan, das Gleiche machen und zusammenspielen möglichst schön.
Ich hatte tatsächlich in der Schule einen Musiklehrer, der uns immer versucht hat, an alle möglichen Instrumente ranzubringen. Und Toll. Der hat mit uns auch so Rhythmusübungen gemacht. Und ich bin quasi wirklich schon daran gescheitert, mit der rechten Hand einen dauerhaften Schlag so und die andere dann, also man hört es ja, ich komme halt so völlig aus dem Takt. Das ist dann einfach nur üben, oder?
Ja, ich würde sagen, ein Großteil davon ist üben, sich mit dem Instrument hinsetzen und einfach stundenlang das machen. Und ich glaube, das kann man nur machen, wenn es einen wirklich dahin zieht, ne? Wenn man den in sich spürt, das muss ich unbedingt machen.
Ja, wenn es die große Leidenschaft dann das Instrument ist.
Ja, vielleicht, ja.
Ja, und dann wurde quasi noch in Heikendorf nur noch getrommelt.
Ja, es wurde erstmal in Heikendorf eben der Knopf an der Orgel betätigt, ja. Weil ein Schlagzeug ja noch nicht
zu denken war.
Da musste noch ein bisschen Wasser die Elbe herunterfließen, bis die Eltern überzeugt wurden davon. Irgendwann wurde aber die Heimorgel durch ein Keyboard, was du gerade schon ansprachst, durch ein Keyboard ausgetauscht, wo man dann nicht nur vorgefertigte Rhythmen auf Knopfdruck hatte.
Sondern man konnte ja auch die Tasten auf Trommel stellen.
So ist es.
Ach, cool.
Und dann konnte ich da an dem Keyboard mit den Fingern im Prinzip die Drumparts üben. Und ich habe eigentlich, es war mir gar nicht so klar, aber ich habe vorher und auch währenddessen, und ich mache es heute auch noch, im Kopf eigentlich schon diese ganzen Grooves mir zurecht gedacht. Und es war mir eigentlich völlig klar und ich hatte nur an den Fingern die Unabhängigkeit zu überwinden. Und das ist ein schönes Kniffelspiel eigentlich.
Ja, ich finde die Übertragung tatsächlich von Tasten auf dann Schlagwerk, also weil man ja tatsächlich eine andere Bewegung macht, aber das stelle ich mir kompliziert vor, weil man ja, also zumindest ich verbinde Tasten mit Tonleitern und nicht mit Rhythmus-Sachen. In dem Sinne.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ich habe sozusagen mit meinen Zähnen immer Grooves geklappert und habe mir ein Schlagzeug in klein, schon seit ich denken kann, mit meinen Zähnen zurechtgebaut.
Das besondere Zähnknirschen.
Sozusagen, wenn ich beim Zahnarzt bin, dann wird doch immer als erstes vermutet, dass ich extremer Knirscher bin.
Ja, Herr Müller, Sie haben sich Ihr Gebiss zerstört, weil Sie Schlagzeug spielen.
Was soll ich sagen? Leider ja.
Oh, ist das spannend, das finde ich richtig gut.
Ja, genau, und dann habe ich das in den Fingern adaptiert und damit eigentlich in der Phase meines Lebens, da war ich, die Anfangs-Teenie-Zeit gewesen sein, habe ich Mainstream-Musik gehört, ne, und versucht das nachzumachen, was ich dort bei Viva oder MTV oder...
Gab es da so richtig Idole zu der Zeit halt auch schon?
Nee, in der Zeit noch nicht, würde ich sagen.
Ich hätte jetzt sofort gesagt, also weil das ist das Schlagzeug meiner Kindheit, Phil Collins.
Klar.
Also er und...
Natürlich.
So. Ich wusste nie, wer dieser alte Mann ist. Ich wusste nur, der kann richtig gut Schlagzeug spielen. In the Air Tonight. Wirklich.
Ja.
Ein Hammer. Ein solcher Song, der mich wirklich durch meine Kindheit in den 80ern begleitet hat.
Ja, ganz toll. Ganz toll.
Wie man auf das kommt, ne?
Ja, irre.
Fragt man sich dann auch wahrscheinlich selbst, wenn man am Instrument sitzt und wünscht sich, so eine Eingebung zu haben für so einen Groove.
Ja. Der Wahnsinn, wirklich.
Ja. Ja. Wie kam es dann vielleicht zur ersten Band oder so? Also es blieb ja nicht nur beim vor sich hin üben im eigenen Keller sozusagen.
Das ist richtig. Der Switch auf das Schlagzeug und auch zur ersten Band, Punkband.
Punk dann.
War es damals, genau. war in der Schule. Und zwar habe ich dort einen ganz tollen Musiklehrer gehabt.
Die Musiklehrer dieser Welt.
Genau. Dort gab es neben dem normalen Musikunterricht auch an der Schule ein sogenanntes Neigungsprogramm, wo man im Mittags-Nachmittagsbereich hatte, für den man sich eintragen konnte. Da hatte ich natürlich Musik gewählt. Das ist ja klar. Und dann war da für ein Lied die Schlagzeugposition vakant und ich dachte, boah, ich kann's mal ausprobieren.
Wenn sich sonst niemand findet, ich mach's.
Genau so war's. Und war ein magischer Moment, weil ich das erste Mal da saß und eigentlich intuitiv völlig klar war, was ich machen
will.
Um den Groove da in der Band zu spielen. Und gleichzeitig habe ich das erste Mal auch mit anderen Menschen zusammen musiziert. Und das ist ja ein wahnsinnig tolles Erlebnis immer wieder mit anderen Menschen zu interagieren musikalisch.
Das finde ich tatsächlich auch in Bands immer spannend, obwohl der Schlagzeuger den Takt angibt, ist er oder sie ja selten der Chef der Band. Also entweder ist es dann Sängerin oder Sänger, wo man dann die dann Zeichen geben oder wo man dann wahrscheinlich sieht, okay, jetzt ist hier bald Schluss. Also man zählt ein und dann ist man nicht mehr der Boss, ne? Doch, man kann es ein bisschen schneller oder langsamer machen.
Ja, insofern, also die Verantwortung liegt da schon bei allem mit, aber es ist totaler Teamsport. Also das ist völlig klar.
Ja.
Es ist eine totale Teamleistung.
Und träumt man dann quasi als Teenie in der Schulband schon davon, das wird später mal beim Beruf und rennt dem dann sozusagen einfach nur direkt nach oder gab es jemals einen Plan B?
Für mich gab es ehrlich gesagt keinen Plan B.
Gut.
Ich weiß nicht, ob das zu empfehlen ist, aber es war so bei mir da in der Retrospektive. Ich wollte nie selber Popstar werden und das war nie so mein Ding, sondern ich habe irgendwann geschnallt, dass es den Beruf Musiker ja geben muss, weil für Solokünstler, die auf Tour gehen, gibt es Menschen, die in Bands die begleiten und die sind nicht die Künstler, sondern sind die Musiker. Das muss ja irgendwie funktionieren. Das muss ja so einen Beruf geben. Genau, und ich habe das so unbewusst wahrscheinlich oder halb unbewusst fokussiert und angepeilt.
Und dann zieht man einfach in die große Stadt Hamburg und dann läuft es von alleine? Wahrscheinlich eher nicht.
Nee. Nee, das war doch ein weiterer Weg und mit vielen, vielen Ups und Downs. Und mit dieser Punkband hat sich es ergeben, dass ich einmal die Woche, immer samstags, wir zum Gitarristen nach Hause in den Keller durften. Die Eltern haben gesagt, hier ist das cool, ihr könnt das machen. Die waren wahrscheinlich oft auch gar nicht da, wenn wir geprobt haben, vermute ich. Und meine Eltern haben mir dann ein Schlagzeug gekauft und das konnte ich dort im Keller zur Bandprobe eben deponieren. Mit der Punkband hat man hier und da gespielt. Bei einem Auftritt in Kiel hat mich dort ein Schlagzeuger, der in Kiel Schlagzeugunterricht gibt und sehr viel spielt, angesprochen und mich gefragt, ob ich eigentlich schon Schlagzeugunterricht
hatte. Jemals.
Hatte jemals. War ich so, aha.
Das dafür gibt es also auch Unterricht.
Unterricht und so, hä?
Spannend.
Ach so. Ja, wir haben uns dann getroffen und ich bin dem zu sehr viel Dank verpflichtet, weil wir in wöchentlichen Unterrichtssessions über Jahre hinweg in Kiel mir eigentlich alle technischen Basics und Finessen
beigebracht hat.
Ja.
Ist ja auch immer gut, wenn man sich mit jemandem austauscht, der das Gleiche macht. Ne? Das ist ja in einer Band was anderes. Da spielt einer Gitarre. Das kann nicht unterschiedlicher zum Schlagzeug sein.
Voll. Und es war vielleicht auch der richtige Moment, weil ich da in so einer Teenie-Phase war, wo man nicht unbedingt in erster Linie, wo man zwar gerne dann spielt, aber nicht unbedingt an den Sachen arbeitet, die unbequem vielleicht sind.
Proben zum Beispiel sind nicht so cool.
No. Genau, und der hat mich da auf eine sehr, sehr coole Art und Weise abgeholt und mir diese Basics erarbeitet. Ich bin zu Dank verpflichtet. Ja.
Und wann war dann so der erste Moment, wo du selber eine Anfrage bekommen hast von einem Künstler, einer Künstlerin, wo du dich selber gekniffen hast und gedacht hast, okay, wow, ich glaube, jetzt geht's los.
War einige Jahre später, einhergehend mit Tim Engel, der hatte mir am Ende der Unterrichtsphase nahegelegt, ich soll doch nach Hamburg und den Popularmusikkurs, den Kontaktstudiengang Popularmusik machen an der Musikhochschule. Einhergehend neben der Empfehlung von Tim, meinem Schlagzeuglehrer aus Kiel, der mir das nahegelegt hat, hat sich in Kiel auch eine Popband formiert oder die gab es schon vorher und die hatten ihren Schlagzeuger. Die hatten sich irgendwie auseinander dividiert und dann hatten sie jemanden neuen gesucht und da hatten sie mich gefragt. Und einhergehend damit gab es damals ein Interesse von einem Plattenlabel aus Hamburg. Das war der A&R-Manager Jonas, der auch schlagzeugaffin war. Und der hat parallel dazu zu Tim mir auch den Tipp gegeben, ey, du musst nach Hamburg und diesen Popkurs machen. Das ist, mach das mal. Das kann nicht schaden, weil
und,
unabhängig.
Und wer kam dann nach dem Popkurs und hat gesagt, ey, wir wollen dich jetzt in der Band?
Einhergehend mit dem Popkurs hatte tatsächlich Jonas, der A&R, mich für einen Vertretungsgig angefragt, wo wir in einer Band, wo ich auf einem Kreuzfahrtschiff ein Gig hatte mit einer Band, die dort an Bord gespielt hatten. Und das war aufregend.
Wie hieß die Band? Kennt man die?
Glass.
Es kamen ja viele große Namen danach. Ist man einmal drin, fragen die dann alle an. Also ja. Man verbindet dich sozusagen als Schlagzeuger auch mit Santiano, mit Ina Müller, die ja so fest auch im Norden irgendwie so, so verhaftet sind. Ruft dann da einfach jemand von denen an? Hat man sich das dann sozusagen erspielt irgendwann?
Ja, der Kontaktstudiengang Popularmusik ist im Prinzip ein tolles Ausprobierbecken, weil alle Teilnehmer, die dort am Kurs teilnehmen, haben alle das gleiche Ziel, kommen aus unterschiedlichen Richtungen, spielen unterschiedliche Instrumente und dort gibt es wunderbare Dozenten. Zu meiner Zeit war es Peter Weihe, Udo Dahm, Anselm Kluge zum Beispiel. Dort werden Bands formiert in einem kleinen Kosmos, quasi die große Musikindustrie in einem kleinen Paralleluniversum, wo man ausprobieren kann sich und mit Leuten spielen kann und schauen kann, wie fühlt sich das an, was ist hier, worum geht's hier. Letztendlich geht's auch darum, einen Einstieg zu finden in diese Szene, ne?
Also sozusagen Kontakte auch zu knüpfen.
Deswegen,
zu wem, der schon in einer anderen Band ist, dann kennt der einen vielleicht und sagt, hier, bin zwar krank, aber der Marco ist ein guter Typ, frag den nochmal an, vielleicht kann der für mich einspringen.
Genau, über solche Wege oder Empfehlungen von Kollegen, die an einen denken oder an die man denkt und sich dann revanchieren darf. Kann. Kommt es über die Jahre hinweg, wenn man immer weitermacht, am Anfang natürlich eher mit wenig Auskommen.
Mhm.
Ja, das
dranbleiben.
Dranbleiben, es entwickelt sich mit der Zeit.
Dann. Ich habe es gerade schon gesagt, Santiano und Ina Müller entwickelt sich dann und auf einmal ist man nicht mehr in Heikendorf, ist nicht mehr nur in Hamburg, sondern man ist auf einmal so unterwegs. Wie fühlten sich das auf einmal an? Man ist nicht mehr so der norddeutsche Jung, sondern ist irgendwie im ganzen Land unterwegs.
Total schön. Man darf tolle Konzerte spielen, tolle Lieder spielen, mit tollen anderen Musikern zusammenspielen. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, unterwegs zu sein.
Ist man trotzdem immer noch gerne wieder hier oben zurück in der Heimat?
Ja, definitiv.
Bleibt das auch für dich so?
Definitiv für mich der Fall.
Ja, man sagt ja, wie sagt man immer so schön, man kriegt so den Jungen aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus dem Jungen. Und ich glaube, so ist das auch mit dem, im Sinne von auch mit dem Norden. Ne? Also man kriegt den Norddeutschen aus dem Norden weg, aber das Norddeutsche aus einem selbst verschwindet dann irgendwie nicht so
das
richtig.
Das ist verwurzelt in der Person, würde ich sagen.
Ja.
Definitiv.
Du bist, wie ich das jetzt gelesen habe, mehr oder weniger durch Zufall in ein Projekt geraten, das nennt sich Meute. Es ist eine, ich nenne sie immer Elektroblaskapelle, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn das irgendwie so falsch ist. Wie kam es dazu? Wie ist dieses Projekt sozusagen losgegangen? Dort spielst du auch Schlagzeug und mit dem bist du auf der ganzen Welt unterwegs.
Ja, wir sind glücklicherweise, dürfen wir damit ziemlich viel in der Welt unterwegs sein und tolle Konzerte in tollen Städten und Ländern spielen. Ja, Meute ist eine Techno-Marching-Band und Thomas Burhorn, der hat sich überlegt, elektronische Musik könnte man eventuell auch mit Blasinstrumenten und Marimba und Schlagzeugen spielen, umsetzen. Und Thomas kenne ich aus der Musikszene in Hamburg und auch Timon, einer meiner Schlagzeugkollegen, der mit Thomas sehr eng befreundet ist. Wir hatten in unterschiedlichen Konstellationen zusammengespielt. Timon und ich hatten uns zum Beispiel bei Santiano auf diversen Touren die Hand gereicht und die miteinander gespielt. Und ja, hat er mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte für so ein neues Projekt, wo man erstmal 2, 3 Lieder im Studio aufnimmt und produziert und dann so ein Street-Gig macht, die man mitfilmt. Ich habe mir erstmal gedacht, dass ich da total Lust drauf habe, weil ich Thomas und alle anderen, die dabei sind, extremst gern habe.
Und es ist ja auch was ganz anderes dann und auf einmal, ne?
Genau, eine ganz andere Musik, musikalische Herausforderung.
Und dann ging alles von alleine.
Haben die einen Street-Gig gemacht und ich war sehr, sehr überrascht. Ich weiß noch, ich mache mit meiner Mama ab und zu mal so Fernreisen und dann waren wir in Lissabon am Flughafen und dann habe ich mein Facebook aufgemacht und habe dann dieses Video gesehen und war so, wow, krass, das hat ja total viele Plays. Wow.
Was ist hier passiert?
Schön. Ja. Und dann sind daraus eben, haben sich relativ schnell viele Gigs ergeben und das ist mittlerweile schon einige Jahre her, ne? 6 Jahre her.
Ja. Und ihr spielt ja trotzdem immer noch immer mal wieder auf der Straße. Hat es da jemals auch schon mal Ärger mit Polizei und Pipapo gegeben oder meldet ihr das immer alles ganz ordentlich vorher an?
Ich erinnere mich an eine Situation, als wir in einem Club bei der ersten America-Tour in Boston haben wir gespielt. Ich meine, ein Feueralarm im Club während des Konzerts gab es und es wurde wild rumgefuchtelt und es wurde Licht angemacht und wir müssen jetzt hier sofort aufhören zu spielen. Und dann haben wir erst in der Menge weitergespielt, weil wir auch gar nicht genau, also wir dachten, es sei ein Stromausfall oder so. Und unser Vorteil ist ja, dass wir auch ohne Strom, ohne PA, ja auch mitten in die Leute gehen könnten.
Macht ihr heute ja auch manchmal noch, wenn es kein Stromausfall ist.
Das ist korrekt. Es wird gerne gemacht und macht riesigen Spaß, diese direkten Reaktionen zu erleben, wie Leute sich freuen.
Und dann kam die Polizei und hat euch aus dem Club raus eskortiert.
Genau, dann wurden wir alle durch die Feuerwehr raus eskortiert und dann haben wir draußen weitergespielt. Um die Ecke des Clubs haben wir eine ruhige Ecke gesucht. Natürlich gab es da Anwohner und so und Polizei ist schon gekommen und wir haben dann aufgehört. Also genau, dann konnte man innen weitermachen.
Würdest du sagen, dass es schon irgendwie so ein planbarer Erfolg mit Meute war oder ging es allen genauso wie dir in Lissabon am Flughafen, guckst auf einmal auf Social Media und das ist wie eine Rakete durch die Decke gegangen?
Ich kann das nur von mir, von meiner Warte aus sagen. Ich war überrascht. Also ich hatte da nicht mit gerechnet und das nicht geahnt, weil ich offen gesagt auch vorher gar nicht mit dem Musikstil sonderlich viele mit beschäftigt hatte. Mit elektronischer Musik. Und ich hatte das nicht so unbedingt erwartet. Umso schöner, dass es dass sowas Tolles daraus erwachsen ist.
Und dann geht es auf einmal von den Straßengigs, ich habe es am Anfang schon gesagt, auf wirklich die größten Festivals auf der Welt. Auf einmal muss man doch das ganze Leben irgendwie auch so ein bisschen umkrempeln. Oder ist das wie vorher nur, die Touren sind jetzt länger und ein Stückchen weiter weg?
Ja, also es ist beides so ein bisschen. Man ist natürlich gerade, wenn man das erste Mal so eine Tour macht, weil jetzt, wenn wir das Beispiel USA, Nordamerika nehmen, ist das für mich auf jeden Fall immer ein Traum gewesen. Das Mekka der Musikkultur, die man so liebt. Und dort in den Städten, ich war vorher nie dort, allein die Städte, tagsüber Zeit zu haben, sich das anzuschauen und abends dort eine schöne Show mit schöner Musik und super netten Menschen zu spielen und einem Publikum, die auch völlig zelebrieren und abfeiern, ist wahnsinnig toll. Es relativiert sich auch ein bisschen, weil letztendlich dort auch nichts anderes gemacht wird als hier, wenn man spielt. Vielleicht ist es so, dass meine Aufgabe bei Meute das auch noch mal ein bisschen auf die Spitze treibt, weil ich bei Meute ja die Bassdrum
Du bist,
spiele.
Da begibst du den Takt an.
Man könnte vermuten, dass es eine sagen wir mal, nicht stupide, aber sehr, sehr, sehr simple und einfache, langweilige,
ja.
In Anführungsstrichen,
Sache
wäre, weil man im Prinzip ja immer nur die meiste Zeit Fiddle spielt. Aber ich finde das, ehrlich gesagt, völlig, völlig gegenteilig, weil es für mich so vielleicht sogar eine Art Meditation ist oder so, oder die Essenz ist, um die es geht, das möglichst akkurat für alle anzubieten.
Ich stelle mir auch das, also ich kenne es jetzt aus der Publikumsseite sozusagen, euer Konzerterlebnis, ich stelle mir das mit dieser großen Band, mit auch diesen Leuten und was das sozusagen auch immer so für ein Gefühlsgemisch ist. Es ist anders als jedes andere, weiß ich jetzt nicht, Popkonzert nenne ich jetzt mal, wo die Leute einfach mal mitsingen oder so, da wird halt gefeiert. Solange wie ihr da spielt, wird da einfach die Hütte abgerissen.
Ja, das ist das sind extreme Rückmeldungen, die man vom Publikum bekommt. Und es ist auch, das ist vielleicht auch wirklich in unterschiedlichen Teilen der Welt ein bisschen anders, die Reaktion. Also,
wo spielt ihr noch außer Amerika, Europa?
Es wurde in Südafrika schon bereist, wir haben in Thailand gespielt, in Australien, Neuseeland.
Und in manchen Ländern sind die Leute ein bisschen verhaltener als hier vermutlich.
Was ich am ehesten in Erinnerung habe in Richtung extreme Reaktion, fand ich für mich immer zum einen USA. Das ist sehr doll gewesen, unter Umständen die Reaktion. Also da
die gehen halt dann, da ist dann endlich mal eine Chance für die, so mal ein bisschen aus sich rauszukommen. Das sagt ja, man denen ja auch so ein bisschen nach.
Völlige Ekstase, völlig freigedreht.
Absolut wild, ja.
Also ganz toll. Das ja. ist ein Unterschied beim Meute im Generellen und da sieht man es dann auch mal, ne, im Extrem.
Ist das wirklich manchmal so, dass man sich wirklich so kneift und denkt, so, ist das eigentlich alles wahr? Ist das wirklich alles in den letzten, keine Ahnung, 6 Jahren passiert?
Ja, es ist eine ganz gute Erlebnisdichte, mit der man manchmal nicht so hinterher.
Erlebnisdichte finde ich ein gutes Wort.
Ja, also es ist tatsächlich, es passiert so viel in so kurzer Zeit, alleine so eine Tour, eine Europatour, allein die Städte zu verarbeiten und dass man nachts immer weiterfährt und dann ist man nächsten Morgen im anderen Land. Man macht es ja, aber es braucht manchmal auch im Nachhinein so ein bisschen Zeit, um das für mich nachvollziehen zu können und verarbeiten zu können, definitiv.
Das glaube ich. Gibt es denn noch sozusagen persönliche Ziele, wo du sagst, okay, das ist irgendwas, das will ich gerne beruflich nochmal irgendwann machen? Das fände ich richtig gut.
Ich wünsche mir, dass wir mit Meute noch sehr lange und weiter wachsend in der Welt unterwegs sein dürfen und so schöne Konzerte mit diesen tollen Kollegen, die da mitspielen, machen können. Und ansonsten ist der Weg das Ziel und es werden neue Sachen kommen und ich freue mich drauf, was es auch immer es sein wird. Also
wir sehen dich aber auch weiterhin im Schäfischposten am Schlagzeug sitzen oder gibst du das auf?
Nein. Also du hast recht, genau, völlig richtig. Ich sitze in der Band im sichtbaren Hintergrund und der Fokus liegt nicht auf mir und das ist auch genau, das ist auch für mich, ich wollte ja nie, ich habe nie diesen Fokus angestrebt. Und
also kein Phil Collins.
Nee, in erster Linie liebe ich es tatsächlich mit Menschen und für Menschen, Künstler zu arbeiten und zu helfen, deren Visionen umzusetzen.
Ich höre bei dir tatsächlich, obwohl du das ja jetzt auch schon ein paar Jahre machst, noch so viel Leidenschaft für dieses Instrument. Gibt es, abgesehen vom Schlagzeug, irgendetwas, was Marco Müller gerne macht?
Ich trinke leidenschaftlich gerne Kaffee und bereite auch leidenschaftlich gerne Kaffee zu.
Deswegen wolltest du auch keinen von unserem Butterkaffee haben.
Nein. Ich habe heute Morgen einfach schon zu viel selber getrunken. Ja. Also das ist ehrlich gesagt der Grund. Und ich liebe lange Spaziergänge.
Ich habe jetzt gedacht, du sagst lange schlafen, das wäre wieder so ein Künstler-Musiker-Klischee gewesen. Ja. Genau, um nochmal ein schönes Klischee zu bedienen.
Damit kann ich leider nicht dienen. Ich stehe, ich habe einen sehr frühen Aufstehrhythmus.
Was steht musikalisch als nächstes an? Darfst du schon drüber reden?
Ja, da darf ich drüber reden. Jetzt beginnt eine etwas ruhigere Phase, weil wir mit Meute eigentlich den letzten Termin jetzt vor ein paar Tagen in Amsterdam gespielt haben. Und ich werde in der Zeit versuchen, in meinem kleinen Studioraum ein bisschen weiter rumzuforschen. Und dann freue ich mich sehr darauf, im Januar mit Ina Müller eine kleine Zusatztour zu spielen. Und von da aus wird es ziemlich nahtlos in den ersten Teil der Meute-Europa-Tour übergehen, worauf ich mich auch sehr freue.
Also bis dahin heißt es jetzt erstmal durchatmen, bisschen durchschnaufen.
Vorbereiten.
Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke dir.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.